Im April gibt es einen Termin, der für Anleger und Anlegerinnen, die in Bitcoin investieren, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar steht so zwischen dem 20. und 23. April ein sogenanntes Bitcoin-Halving an. Was es damit auf sich hat und ob deine Bitcoin dann nur noch die Hälfte wert sind oder ob es vielleicht genau das Gegenteil ist, das erfährst du heute in diesem Video. Und dazu habe ich mir den Experten Jan Altmann von der ETC Group eingeladen. Und wir sprechen über das Bitcoin-Halving, wie es funktioniert, was da eigentlich genau passiert und welche Auswirkungen das auf dein Portfolio hat und ob es sich vielleicht jetzt lohnt, in Kryptowährungen zu investieren. Viel Spaß! Ja, Jan, schön, dass du mal wieder bei mir auf dem Kanal bist. Heute mal wieder ein Thema, ja, das momentan für viele ein Termin ist, wo man gut und gerne mal draufschaut. Es geht um das Thema Bitcoin-Halving, das ja jetzt in den nächsten Tagen stattfinden soll. Und da freue ich mich, dass du dir Zeit gefunden hast, mit mir darüber mal zu sprechen.
Freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, Jan, lass uns doch mal vielleicht am Anfang, damit wir alle den gleichen Wissensstand haben, mal kurz das Thema Bitcoin-Halving mal thematisieren. Ja, warum ist es so wichtig für die, sagen wir mal, Bitcoin-Ökonomie, ja, für die Investoren, aber auch für alle anderen Teilnehmer, die dort involviert sind? Warum ist es so ein wichtiger Termin?
Also das Halving halbiert die Belohnung für die Bitcoin-Miner. Die bekommen eine Belohnung dafür, dass sie Blöcke an die Blockchain dranhängen, das in unterschiedlicher Höhe, und das wird ungefähr alle vier Jahre halbiert. So ist das im Code von Bitcoin festgelegt, und das macht das Angebot von neuen Bitcoins eher disinflationär, damit sich die Bitcoins also nicht unkontrolliert vermehren können. Bitcoin war ja mal als unabhängige Währung konzipiert. Wie ist das bei klassischen Währungen? Ja, wie hoch die Geldschöpfung ist, das steuern ja Zentralbank und die angeschlossenen Banken. Und wenn die Zentralbank Politik macht, dann kann die Geldschöpfung eben auch enorme Ausmaße annehmen. Folge ist Wertverfall, Inflation, alles kein Thema für Bitcoin. Bitcoin ist eher wie digitales Gold. Bei Gold bestimmt ja neben Angebot und Nachfrage auch die Förderung, den Preis. Und wenn die Goldvorräte eines Tages erschöpft wären, dann würde der Vergleich am besten funktionieren. Die Zahl der Bitcoins ist tatsächlich auch auf 21 Millionen limitiert. Und dahin läuft es eben, dass das Mining immer schwieriger wird. Also je mehr man gegen Ende kommt, desto schwieriger wird's. Und der Zeitpunkt ist wahrscheinlich 2140, wann der letzte Bitcoin als Belohnung an die Miner ausgeschüttet wird. Und das kann man auch mathematisch nachvollziehen.
Ja, das werde ich wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich du auch nicht mehr erleben. Aber warum hat das dann einen Einfluss auf den Preis oder beziehungsweise welchen? Weil es ist ja jetzt schon bekannt, dass es 21 Millionen Bitcoins gibt. Die sind noch nicht alle im Umlauf, aber du hast ja auch eine Grafik mitgebracht, wo man sieht, wie viel schon sozusagen überhaupt von den Bitcoins in Umlauf gebracht wurde. Warum ist es dann trotzdem so ein wichtiger Termin? Oder ist es nur vielleicht einfach so ein kleiner Hype, dass die Leute halt auf diesen Termin schauen, weil es halt ein besonderes Ereignis ist im Rahmen dieser Bitcoin-Kryptowährung?
Also eigentlich ist es ein ganz herber Angebotsschock. Es wird doppelt so schwierig, Bitcoins zu minen, wie vor dem Halving-Termin. Also es ist ein ganz klarer Schock, und der kann natürlich von den Bitcoin-Minern entsprechend abgemildert werden. Ja, die können vorher ihre eigenen Bitcoins horten, die dann später erst in den Handel bringen. Und genauso können Marktteilnehmer darauf spekulieren. Denn alle wissen ja, wann ungefähr das Halving entsprechend kommt. Denn die Blockchain ist transparent, und alle 210.000 Blöcke kommt so ein Halving. Unaufhaltsam steht im Code von Blockchain entsprechend festgeschrieben. Das heißt, kann eigentlich auch nicht geändert werden. So, und wenn jetzt ein Preiseffekt eintritt, durch eine starke Verknappung, dann tritt das ja nur ein für neu erzeugte Bitcoins. Mhm. Also es ist nicht etwa so, dass sämtliche Bitcoins sich im Wert halbieren. Also das sollte man sich vielleicht als Szenario nicht zurechtlegen. Also der Bitcoin ist nicht ab dem Halving auf einmal halb so viel wert, und es ist auch keine Art von Aktiensplitz. Es hat nichts damit zu tun, sondern neue Bitcoins sind einfach schwerer zu minen. Und der Effekt wirkt sich rein statistisch gesehen, wenn man das auswertet für die letzten drei Halvings, eigentlich erst lange nach dem Halving aus. Also nach unser Research-Experte Dr. André Dragosch, der hat festgestellt und ausgerechnet, erst 100 Tage nach dem Halving tritt überhaupt ein messbarer Preiseffekt ein. Und der Preiseffekt, wenn er denn überhaupt vom Halving verursacht wurde, der ist am stärksten ungefähr 500 Tage nach dem Halving. Also da ist tatsächlich, geht einige Zeit erst ins Land, bevor das zu merken ist, obwohl eigentlich vorher alle alles wissen könnten.
Aber das liegt dann wahrscheinlich daran, weil du gesagt hast, weil die halt vielleicht so ein bisschen hamstern, sozusagen die gemeinten Bitcoins und dann erst sukzessive in den Markt geben, oder?
Exakt, ganz genau. Und dem stehen natürlich wieder die Erwartungen der Marktteilnehmer entgegen, die die vorigen Halvings nehmen und vielleicht in die Zukunft projizieren und da schon mal drauf spekulieren. Könnte auch eine Ursache sein für den jüngsten Hype rund um oder den jüngsten Preisanstieg rund um Krypto. Wir wissen es ja nicht. Ne? Also was die Marktteilnehmer an Erwartungen schon eingepreist haben oder nicht, erschließt sich uns nicht wirklich. Außerdem haben wir noch die US-Bitcoin-Spot-ETFs, die eine enorme Nachfrage nach Bitcoins ausgelöst haben und wahrscheinlich auch in Zukunft noch auslösen werden. Also der erste Effekt ist vielleicht verpufft, aber wir haben mal ausgerechnet, dass also höchstens ein Viertel von der Nachfrage bisher befriedigt ist von US-Anlegern und wird von der Preisentwicklung natürlich abhängen. Dass diese Nachfrage wird sich weiterhin ergeben. Ob das jetzt im nächsten Monat ist, übermorgen oder in zwei Jahren, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und beides zusammengenommen sorgt natürlich für eine enorme Nachfrage nach Bitcoin. Das heißt, der Preis könnte enorm ansteigen. Und das ist der Grund, weshalb so viele überoptimistische Aussagen gibt zur Entwicklung des Bitcoin-Preises. Ja, also es gibt ja Leute im Markt, die sagen, ja, also er steigt auf 210.000 Dollar und auf 1,5 Millionen Dollar. Ist alles Mumpitz, ist alles nur Spekulation. Der Preis kann genauso fallen. Eine vernünftige Strategie wäre eigentlich abzuwarten.
Das hat man ja auch gesehen, als diese amerikanischen Bitcoin-ETFs zugelassen wurden. Da war sehr viel Hype. Sobald irgendwie eine Meldung raus ist, ist der Preis ein paar Prozent angestiegen. Und dann kam die Meldung raus und dann ist er erstmal gefallen, ein paar Tage. Ja, und erst dann ist der Bitcoin-Preis angezogen. Ja, also das ist auch so ein typischer Effekt eigentlich an der Börse. Wenn dann die Nachricht draußen ist, dann gibt es erstmal irgendwie so eine Erholung. Und erst dann, wenn sich sozusagen alle wieder ein bisschen beruhigt haben und gesettelt haben, dann setzt im Zweifelsfall ein weiterer Preiseffekt ein.
Ja, man kann vielleicht auch noch ergänzen, also im Kryptomarkt gibt es durchaus einen gewissen Überoptimismus, der auch bewusst geschürt wird durch soziale Medien. Das alles sollte man einfach sachlich und rational betrachten, mit ein bisschen Kapitalmarkt-Know-how und Lässigkeit. Und nicht umsonst gibt es auch unter den Kryptojüngern entsprechende Hodler, das nennt sich Hodeln. Das, was wir hier im ETF-Bereich Buy und Hold nennen, ist auch eine weit verbreitete Strategie, vor allen Dingen unter den Bitcoin-Investoren und Bitcoin-Fans. Von daher, also der Lärm, der da gemacht wird, den sollte man wirklich sehr, sehr kritisch bewerten.
Ich meine, wir hatten ja schon mal vor ein paar Monaten ein Video gemacht zu dem Thema, wie man Bitcoins auch in einem klassischen zum Beispiel ETF-Portfolio einsetzen kann. Da war, meine ich, 5% Gewichtung, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja mit als Beispiel berechnet. Das hätte sich ja jetzt auch wieder sehr, sehr gut eigentlich ausgezahlt. Ne? Die Aktienmärkte sind gut gelaufen, Bitcoin hat eine sehr, sehr hohe Performance gehabt. Das ist wahrscheinlich sogar auch wirklich der beste Ansatz und die beste Herangehensweise, wenn man jetzt nicht absoluter Krypto-Fan ist und in allen möglichen Kryptowährungen investiert, dass man halt dann einfach sagt, okay, Bitcoin spielt eine gewisse Rolle in meiner Asset Allocation und dann ist es halt ein paar Prozent, so wie man vielleicht auch, sagen wir mal, Gold beimischen würde oder andere Rohstoffe, wenn ich es jetzt mal als Rohstoff mit betrachten will.
Exakt, genau. Also wir hatten drüber gesprochen, quasi strategisch ein Plätzchen im Portfolio zu reservieren für Kryptowährung. Und es muss übrigens nicht immer nur der Bitcoin sein. Ne? Bitcoin ist derzeit in aller Munde, aber es stimmt mich auch so ein bisschen traurig, denn es gibt auch andere sehr vielversprechende Blockchain-Projekte, Ethereum einfach nur mal zu nennen und viele weitere. Das sollte man im Auge behalten, strategisch anschauen und dann 3-5% aufgrund der starken Schwankungsbreite bei Kryptowährungen. Es geht ja nicht immer nur nach oben. Sollte man sich zurechtlegen und dann kann man diese Komponente auch beherrschen. Wenn ich mir jetzt aber mal anschaue, also im laufenden Jahr sind Kryptowährungen so, oder der Bitcoin, über 60% gestiegen im Preis, in US-Dollar gerechnet. Da müsste ich ja längst meine Portfoliokomponente rebalancen. Und das ist ja etwas, das erfordert viel Disziplin. Denn das, was gerade gut gelaufen ist, das zu verkaufen, das tut natürlich weh. Wenn ich jetzt den Steuervorteil nutzen möchte, den es ja tatsächlich gibt, auch mit Krypto-ETPs, die ja so ähnlich wie ETS funktionieren, dann sollte ich gucken, dass ich die ein Jahre Haltedauer von meiner Position vielleicht noch einhalte. Aber ansonsten ist Zeit, das Portfolio anzupassen, wenn man tatsächlich konsequent ein ETF-Portfolio mit Buy and Hold betreibt. Egal, ob jetzt Leute in den Medien versprechen, dass der Bitcoin auf 1,5 Millionen steigt, sollte man überlegen, es ist eine strategische Komponente, das Risiko muss eingegrenzt werden und genauso verfahre ich ja idealerweise auch mit meinen anderen ETF-Portfolio-Komponenten. Auch Gold ist auf einem neuen Höchststand.
Ja, ich wollte gerade erzählen, ich habe ja vor ein paar Monaten mal ein Video zu meinem Portfolio gemacht und ich werde das auch nächste Woche nochmal mit dem Richard Dietrich von der Börse Stuttgart nochmal aufgreifen, das Thema. Und bei mir ist auch so, ich habe einen kleinen Anteil Bitcoin drin, also ist gar nicht so klein mittlerweile, weil das Portfolio auch etwas größer ist, habe ich jetzt aber auch vor ein paar Wochen einen Teil verkauft, habe ich Gewinne mitgenommen, um einfach die Gewichtung auch wieder in das Lot zu bringen. Und Gold habe ich auch, da bin ich jetzt auch gerade am Überlegen, was ich damit mache, weil die schon extrem stark in den letzten Monaten gestiegen sind und eigentlich so nicht mehr richtig in meine Allokation so richtig reinpassen. Also wahrscheinlich werde ich demnächst mal ein Rebalancing da auch machen. Das ist wichtig. Und ich finde aber auch das Schöne, das sagen wir ja auch immer, wenn man eine Anlagestrategie hat und sich für eine Allokation entschieden hat, dann kann man auch diese, wie soll ich sagen, dann ist es wie so ein Handwerkszeug. Dann ist es ja nur eine Folge von der schon vormals getroffenen Entscheidung, so soll mein Portfolio ausschauen. Und wenn dann irgendwelche Assets in dem Portfolio sich halt in die eine oder andere Richtung massiv bewegen, dann ist es halt Zeit zu handeln, entweder zu verkaufen oder nachzukaufen.
Also das Tolle ist ja, was wir Privatanlegerinnen und Anleger machen können. Wir können tatsächlich selber entscheiden, wie wir das handhaben wollen. Wenn ich jetzt ein regulierter Finanzdienstleister bin, dann muss ich auf das Risiko der Wertpapiere, die in den Depots meiner Kunden liegen, ganz genau drauf schauen. Und Krypto ist da wirklich ein absolut heißes Eisen für die. Das schwankt ja mit bis zu 80%, also bis zu viermal mehr als so der MSCI World im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Einzelne Ereignisse können da noch mehr durchschlagen. Und das heißt, die müssen eigentlich das Portfolio dauernd anpassen. Das müssen wir Privatanleger, müssen das nicht unbedingt. Erstens können wir damit den Steuervorteil wahrnehmen, den es ja gibt. Oder sagen wir mal, wenn es Erträge gibt, greift dieser Steuervorteil. So möchte ich es mal bezeichnen. Und andererseits, ob die Kryptokomponente jetzt mal 50% meines Portfolios ausmacht, weil sie gerade explodiert ist. Ich muss nicht sofort verkaufen. Ich kann da eine gewisse Lässigkeit auch an den Tag legen. Aber trotzdem sollte ich es irgendwann tun und Gewinne mitnehmen, damit ich sie eben mitgenommen habe.
Ich habe nochmal ein anderes Thema zu dem Thema Halving. Gibt es denn eigentlich auch, weißt du, das andere Kryptowährungen, wo auch so ein Halving definiert ist in dem Code sozusagen? Oder ist es was Spezielles bei Bitcoin?
Also Bitcoin war die erste Kryptowährung überhaupt, die funktioniert hat, die rausgekommen ist und auf deren Code basieren noch ein paar andere Klone, würde man sagen. Und sogar eine Fork gibt es noch. Aber bei Ethereum zum Beispiel, das funktioniert ganz anders. Ethereum hat ja auch umgestellt von Proof of Work, nennt sich das, auf Proof of Stake. Und da gibt's ganz andere Mechaniken, die für den Interessensausgleich zwischen neu geschaffenen Coins und dem Gesamtmarkt und den beteiligten Marktteilnehmern entsprechend sorgen.
Deswegen hattest du dann auch quasi so gesagt, dass Bitcoin wie Gold ist, es ist quasi irgendwie limitiert, es wächst nicht nach sozusagen. Genau. Man muss es halt nur, deswegen kommen wahrscheinlich auch die Begriffe, muss es irgendwie schürfen, wie in einer Goldmine. Ja.
Exakt, ja. Also man hat ja einige Vergleiche genutzt bei Kryptowährungen. Wallet ist so ein Vergleich, der sehr irreführend ist, weil in der Wallet nicht die Coins liegen, sondern nur der Zugang zur Blockchain. Und die Transaktionen sind auf der Blockchain transparent hinterlegt. Und ich kann mit der Wallet einfach nur drauf zugreifen. Mining ist auch sowas. Also ich muss irgendwas tun, aus dem Boden ausgraben, um es dann hinterher zu haben. Ist auch in der Kryptobranche was ganz anderes. Da werden komplizierte Rechenaufgaben gelöst und vielleicht kriegt man dann den Zuschlag, einen neuen Block hinten dranhängen zu können und in Zukunft dann 3,125 Bitcoins dafür zu erhalten nach dem Halving. Das sind so die Größenordnungen. Also wenn ich einen Block dranhängen darf, den validiert habe an die Blockchain und so alle 10 Minuten ungefähr wird einer drangehängt, dann kriege ich dafür 3,125 Bitcoins. Und man muss sich auch vor Augen führen, die Miner, die professionalisiert und spezialisiert sind auf das Thema Mining, für die ist das ja auch ein Geschäft. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass diese 3,125 Bitcoins, die dann pro Block als Belohnung ausgeschüttet werden, vielleicht, das ist auch ein gewisser Zufall mit involviert, dass die auch die Stromkosten decken für das, was ich tue. Und meine laufenden Betriebskosten und die Rechner, die ich dafür angeschafft habe, Kapitalkosten. Und natürlich bei den Minern wird es einiges an Strukturveränderungen kommen. Die müssen wesentlich effizienter werden und es ist auch Fortschritt quasi damit dort eingebaut. Mhm. Wenn man sich jetzt zurücklehnt und sagt, okay, also Ethereum hat zum Beispiel das Halving nicht, da gibt es andere Prinzipien. Man könnte das ja bei Bitcoin auch ändern. Also der Code von Bitcoin ist sehr, sehr schwer, nur änderbar mit großen Mehrheiten und es ist total unwahrscheinlich, dass das passiert. Mhm. Und das Halving, das steht gerade mal in 6 Codezeilen in diesem Code drin, mit 2 Parametern. Mehr ist das nicht in dem ganzen Code, aber ist essentiell für die Bitcoin-Blockchain und eben auch den disinflationären Charakter zur Schaffung neuer Bitcoins.
Wenn du jetzt sagst, dass man 3,25 Bitcoins dann bekommt, jetzt sagen wir mal rund 60.000 Euro kostet ein Bitcoin, ein bisschen mehr, dann sind es ja, sagen wir mal grob 200.000 Euro. Das heißt, man kriegt dann 200, also Bitcoins im Wert von, sagen wir mal rund 200.000 Euro. Wie lange dauert das dann, bis man da 3,25 Bitcoins dann gemeint hat oder bis man die dann bekommt? Also wie viel Rechenleistung muss ich denn da finanzieren vorher?
Weißt du das? Also die Rechenleistung ist gigantisch. Es sind genau 3,125 nach dem Halving. Mhm. Im Augenblick sind es noch 6,25 Bitcoins, die man bekommt. Und Halving heißt ja die simple mathematische Halbierung. Ein neuer Block wird im statistischen Durchschnitt ungefähr alle 10 Minuten geschrieben. Das heißt, da wird dann an eine vorhandene Kette von Blöcken ein neuer drangehängt und der enthält das Protokoll der gesamten Transaktion für diesen Zeitraum. Ja, das heißt, alle 10 Minuten könnte ich 3,125 Bitcoins verdienen, hätte ich keinen Wettbewerb. Aber der Wettbewerb unter den Minern ist natürlich enorm.
Das heißt, da geht es dann darum, wer hat den besten und günstigsten Zugang zu Strom. Also da wird es wahrscheinlich in Deutschland keine große Mining-Industrie geben, ist dann eher in, keine Ahnung, Asien wahrscheinlich oder
Asien, USA sind viele Miner, die auch direkt neben Wasserkraftwerken oder so sich mittlerweile niedergelassen haben. Es sind riesige Serverfarmen mit spezialisierten Rechnern mittlerweile. Es sind auch keine Alltagsrechner mehr oder Grafikkarten wie bei Ethereum, sondern sind spezialisierte Computer. Ganze Farmen davon, die dran rumrechnen. Und die operieren mit Stromkosten um die 5 bis 8 Cent pro Kilowattstunde. Davon träumen wir nur.
Naja, das würde der deutschen Industrie mal gut tun, ja.
Ja, das ist der Kapitalbedarf.
Warum die dann nach Amerika gehen und sich dann vielleicht auch neben einem
Wasserkraft. Ja, na klar. Es gibt ja auch einige börsennotierte Miner, die in der Performance bei weitem hinter der Kryptowährung hinterherhängen. Lohnt sich vielleicht auch mal anzuschauen. Und das liegt natürlich mit den wachsenden Herausforderungen für diese Miner zusammen.
Wenn jetzt ein Privatanleger, und wir haben ja hier jetzt, unterstelle ich mal auf dem Kanal, nicht so die super Krypto-Cracks, sondern ganz normale Anleger, die ein Portfolio bei irgendeiner Direktbank oder so haben und jetzt immer, vielleicht zumindest mal, weil wir haben kürzlich auch eine Umfrage gemacht, so für unseren Newsletter, da haben wir gefragt, ja, wie viel Prozent sollte man in Kryptowährungen haben? Da haben wir so ein bisschen scherzhafte Antworten gegeben und eine Antwort, und das glaube ich war auch die Top-Antwort, war so, bis zu 5%, damit ich auf der Dinnerparty auch mitreden kann. Ja, also nehmen wir mal so einen Kandidaten oder Kandidatin, die also sagt, okay, irgendwie will ich jetzt da auch mal mitmachen. Ja, wie geht man jetzt am besten vor? Direkt kaufen über ein ETP, über eure Produkte? Wie soll man sich ranwagen an das Thema? Was sind ja doch relativ, sagen wir mal so komplexe Vorgänge, die man da machen muss.
Also wenn ich so daran gehe, dass ich Bitcoin oder Krypto nicht zu meiner Lebensaufgabe mache, sondern tatsächlich mit so einem kleinen Portfolioanteil 3 bis 5% hantiere, da macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich mir einen komplizierten Weg zu einer Kryptobörse aufbaue. Gibt einige Anbieter, deren Angebote könnte man dafür in Anspruch nehmen, die sogar reguliert sind, Bison, Coinbase, Bitpanda, die alle haben eine entsprechende regulatorische Lizenz. Tatsächlich, wenn ich aber gewöhnt bin, über mein Depot in ETPs zu investieren, warum muss ich denn da noch einen Account aufmachen? Dann nehme ich ein Wertpapier, was diese Kryptowährung verbrieft. Und wenn das Wertpapier dann tatsächlich auch hintendran in die Kryptowährung investiert, zu 100% mit dem Wert der Wertpapiere, dann habe ich ein relativ geringes Insolvenzrisiko dahinter. Es ist tatsächlich sogar sicherer, als so ein Account bei einer Kryptobörse zu haben, weil der Account da eben nicht genau zugeordnet ist. Da habe ich wie so ein Bankenrisiko habe ich da. Mhm. Und das ist super einfach zu bewerkstelligen. Und wenn ich mir jetzt die größeren Werte angucke, Bitcoin, Ethereum, die Liquidität in diesen Werten an der Börse von diesen Wertpapieren, Krypto-ETPs nennen die sich, die ist enorm. Also da ist man im Bereich von MSCI World ETFs mit der Liquidität. Mhm. Sollte man zwar mit Limit Orders vorgehen, aber trotzdem kann man da nicht viel Fehler machen. Oder man sagt sogar, ich will mich überhaupt nicht drum kümmern, Dinnerparty hin oder her. Ob jetzt Bitcoin, Ethereum oder Polygon oder Solana oder Chainlink der absolute Hammer ist, ich mache es einfach ganz passiv, so wie mit meinen restlichen ETF-Anlagen auch. Da habe ich nämlich vielleicht ein FTSE All World oder MSCI ACWI, mhm. ACWI IMI oder wie auch immer sie heißen, sprich breiten Aktienmarkttracker. Das gibt es für den Kryptomarkt auch, weil er noch stark, also noch jung und stark konzentriert ist, reichen 20 Währungen aus, um ungefähr 90% abzudecken. Mhm. Und da gibt es sogar ein MSCI-Produkt von meinem Arbeitgeber, was sich schon jetzt seit über einem Jahr am Markt befindet. Interessant wird alle Vierteljahr rebalanced, muss ich mir keine Gedanken machen über die entsprechende Kryptowährung. Und genau dieses Ding, das kann ich dann auch mit meinen 3 oder 5% einfach allokieren.
Das ist dann einfach wie so
mal gucken nach MSCI und Krypto.
Ja, das ist dann wie so eine Mischung quasi von den größten Kryptowährungen und in einem Produkt. Und das ist dann wirklich eher dafür gedacht, wenn jemand sagt, ja, Kryptowährungen ist ein oder soll ein Bestandteil in meinem Portfolio sein. Da ist wahrscheinlich dann auch Bitcoin am größten gewichtet, weil ich mal auch davon aus, dass es so nach Marktkapitalisierung irgendwie gewichtet ist. Aber dann habe ich die anderen halt auch mit drin.
Also würdest du es nach reiner Marktkapitalisierung gewichten, dann hättest du da 70-80% Bitcoin drin. Das wäre natürlich langweilig, dann brauche ich es nicht. Deswegen ist der Index bei 30% gecapped, damit ich ein bisschen Diversifikation habe. In die 30% da im Moment laufen Bitcoin und Ethereum rein. Das heißt, ich habe 40% Altcoins noch darunter und nehme die Chancen und Risiken von denen entsprechend damit wahr. Ja, und das ist aber trotzdem voll investiert. Es ist also nicht so, dass das über Wertpapiere arbeitet, dieses Produkt, sondern das wird wirklich in die Blockchains geschrieben, die da auch draufstehen. Mhm. Und das Ganze auch in Cold Storage gehalten. Und genau deswegen gibt es da auch die steuerliche Behandlung wie Kryptowährung. Also wenn ich mich wirklich zurücklehnen will, MSCI eingeben, Krypto oder Digital Assets heißt der Index, und mal anschauen, was da alles drin ist. Bei uns auf der Webseite sind die Bestandteile da genau wiedergegeben und das meiste aus dem Index können wir auch abbilden.
Ja, wir können es ja auch mal in die Videobeschreibung packen, dann findet man da gleich die Links dazu. Noch eine kurze Frage zum Schluss. Das Thema Krypto-ETFs in Amerika. Ja, da, wenn man sich anschaut, da habe ich auf LinkedIn mal verschiedene Grafiken gesehen, dass irgendein Krypto-ETF, ich weiß gar nicht, welches war, der hat da innerhalb von einer Woche oder so Milliardenbeträge eingesammelt. Das ist ja in Deutschland nicht so. In Deutschland gibt es ja keine ETFs auf einzelne Assets. Also es gibt deswegen auch keinen Gold-ETF, währenddessen es in Amerika den schon gibt, weil man da immer einen gewissen Diversifikationsfaktor haben muss. Wie siehst du das so von anderen Investoren, mit denen du sprichst? Ist das Produkt ETP, was du jetzt gerade auch vorgestellt hast, so als Vehikel, um in Kryptowährungen über ein Wertpapier zu investieren, ist das etabliert hier in Europa, in Deutschland? Oder würden die Leute lieber gerne in so ein ETF-Vehikel investieren?
Also die Leute wollen am liebsten alles im ETF haben. Mhm. Das geht natürlich nicht, genau wie du beschrieben hast, in Europa, das gilt nicht nur für Deutschland, im EU-Raum ist eben vorgeschrieben, dass ein Publikumsfonds und nichts anderes sind ETFs, erstens nicht direkt in Krypto investieren darf, genauso wenig wie in Gold, und zweitens diversifiziert sein muss. Also selbst unser MSCI Digital Assets Basket, der ausreichend diversifiziert wäre, der kann nicht als Fonds gestartet werden. Ist in Europa einfach so. Also müssen wir mit der ETP-Lösung leben. Und das tun wir in Europa übrigens seit 5 Jahren. Das wissen die Amerikaner gar nicht. Die Amerikaner haben einen riesigen Nachholbedarf. Und es wurde ja wirklich hingefiebert auf diese Spot-Bitcoin-ETFs. Deswegen sind da auch so viele Milliarden reingeflossen. In Europa ist das Ganze eigentlich ein bisschen etablierter und vernünftiger gesteuert. Und hier gibt es eben bereits entsprechende Assets. Der europäische Markt ist natürlich ein bisschen kleiner als der US-Markt, ist klar. Und vor allen Dingen der ETF-Vertriebskanal in Europa, der ist erheblich kleiner noch als der in den USA. In USA ist ja mittlerweile so, dass die Hälfte der Investments von privaten Endanlegern entweder in Indexfonds oder in ETFs fließen. Da sind wir in Europa weit, weit, weit noch davon entfernt. Also von daher, das relativiert so ein bisschen den Effekt. Der Krypto-ETP als Struktur ist eigentlich auch etabliert, ist auch noch nie was schiefgegangen in dem Rahmen, weil er im Grunde der Struktur des Produktes, des ersten Goldproduktes gleicht. Mhm. Und den Goldbullion, den gibt es seit 2004 in Europa, hat zwei kapitale Wirtschaftskrisen problemlos überstanden mit seiner Struktur, ist ja auch physisch hinterlegt. Und mit den Kryptowährungen wird das genauso gehandhabt. Also ich denke mal, wir sind schon noch am Anfang, auch in der Wahrnehmung der Krypto-ETPs. Aber das Instrument ist ziemlich sicher ausgelegt und auch regulatorisch gut aufgehoben, kann man klar sagen. Was nur wenige wissen, wenn man sich die Strukturen der US-ETFs mal anschaut, die US-ETFs sind nicht nach dem sogenannten Act 40 aufgelegt. Der Act 40 ist nämlich eine Gesetzgebung in USA für Publikumsfonds, sondern nach dem Act 33. Und das ist die Gesetzgebung zum Beispiel für Rohstofffonds und geleveraged der ETFs. Und das, was dahinter steht, ist gar kein Publikumsfonds bei den US-Bitcoin-Spot-ETFs, sondern das ist ein sogenannter Grantor-Trust. Das ist so eine Trust-Struktur, die sich die ETF-Anbieter da zurechtgelegt haben. Also gar nicht so unähnlich zu dem, was wir hier in Europa eigentlich machen. Denn der Grantor-Trust, der kann seine Anteile gar nicht verkaufen, sondern da muss man auch eine Art Zertifikat an der Börse darauf listen. Das erfährt man, wenn man einfach mal in so einem Prospekt von so einem US-Bitcoin-ETF guckt und alle sagen, oh, ETF, ich brauche unbedingt einen ETF, genau wie Gold-ETFs. Das ist totaler Quatsch. Es gibt es auch in den USA nicht, außer dass es erlaubt ist, das so zu nennen.
Okay, ja, ganz spannend, aber wer liest schon den Prospekt, ne? Also ja, genau. Der Otto-Normalverbraucher liest den nicht. Ja, sehr, sehr spannend. Gut, ja, also ich würde sagen, da haben wir doch mal das Thema ordentlich abgehandelt. Der aktuelle Termin, der so im Raum steht, ist ja der 23. April. Jetzt hast du vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ist nicht so ganz sicher, ja, weil es kommt ja immer darauf an, wie schnell sozusagen gerechnet wird. Aber so irgendwo, sagen wir mal, Mitte bis Ende April sollte dieser Termin sein.
Ja. Ja, genau. Also das Halving tritt ein bei Block 840.000. Das kann man sich bei verschiedenen Internet-Tools entsprechend angucken. Und wahrscheinlich, weil eben so ungefähr statistisch gesehen alle 10 Minuten ein Block geschrieben wird, wird das dann so zwischen dem 20. und dem 23. April kommen. Hängt eben davon ab, von der Netzwerkaktivität, was so los ist am Markt.
Dann sind wir doch mal gespannt, was passiert. Du hast ja gesagt, man merkt erst was nach 100 Tagen und so richtig nach 400 Tagen, glaube ich, war es.
Ja, 400 bis 500, ja.
Ja, genau. Dann schauen wir doch mal, wie es dann da ausschaut. Und ja, und wer sich heute nochmal näher mit dem Bitcoin-Thema oder Kryptowährungen beschäftigen will, der findet in den Videobeschreibungen auch nochmal eine ganze Menge an Links und Informationen, wo wir das Thema ja auch mit deiner Hilfe, fällt mir gerade ein, haben wir das ja auch nochmal aufbereitet, kann man ordentlich nachlesen. Also da findet ihr eine Menge Informationen über dieses Thema bei uns in der Krypto-Wissenssektion. Vielen Dank für deine Zeit und gerne nochmal vielleicht mal nach dem Halving dann. Ja, wir schauen mal, wie es dann da weitergegangen ist.
Ja, lass uns ein Update machen. War gerne dabei heute. Vielen Dank.
Ja, danke dir, Jan. Bis dann. Ciao.
Bis dann, Markus.
So, das war der Talk mit Jan Altmann zum Thema Bitcoin-Halving. Ich hatte ja im Video bereits erwähnt, dass wir in der Videobeschreibung viele Links haben zu weiterführenden Informationen. Auch nochmal zu dem Video, was ich mit Jan Altmann vor ein paar Monaten gedreht hatte, wo es darum ging, wie kann man eigentlich Kryptowährungen in einem Portfolio einsetzen. Also wenn du dich da weiter informieren willst, dann schau doch da am besten gerne mal rein. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Extra-ETF-YouTube-Kanal abonnierst, wenn du ein Like für dieses Video da lässt. Und schreib doch gerne auch mal in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video und zu dem Thema Kryptowährungen insgesamt. Das fände ich ganz spannend. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Extra ETF.